Diese Unsicherheit, die man jetzt spürt, das ist so eine geopolitische Situation, die so ein bisschen aus dem Ruder geraten ist. Also sonst ist es oft so, dass man sagt, geopolitische Probleme, die stören den Aktienmarkt nicht groß. Die soll man so ein bisschen vernachlässigen. Man soll die langfristige Sichtweise nicht aus den Augen verlieren, wenn es ein großes geopolitisches Problem gibt. Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil es ja die Nachrichten dominiert. Mhm. Soll man dann darauf nicht achten? Und das hat auch sehr, sehr oft immer sehr, sehr schön funktioniert.
Willkommen bei Unlocked, dem Podcast von Swissquote, der denjenigen Stimmen gibt, die die Regeln hinterfragen und ihre Branche neu erfinden. Seit mehr als 20 Jahren berichtet unser heutiger Gast die Märkte, interviewt CEOs, Ökonomen, Ökonominnen und Strategen und Strateginnen. Zunächst in New York und später in London und jetzt von Zürich aus. Er hat Blasen, Krisen, Kriege und Höhenfluge aus der ersten Reihe erlebt. Und heute leitet er eine der renommiertesten Wirtschaftszeitungen der Schweiz. Jan Schwalbe ist Chefredaktor der Finanz und Wirtschaft. Jan, herzlich willkommen bei Unlocked.
Danke sehr.
Sprechen wir am Anfang ein bisschen über die Märkte. Ja, aktuell, ich denke, Iran-Krieg, das Thema, wo die Märkte bewegt. Wie siehst du denn die aktuelle Situation rund um Iran, rund um die Straße in Hormuz? Was denkst du, wie geht die Reise dort weiter? Schwierige Frage, ich weiß.
Schwierige Frage, das ist ein bisschen die Gretchenfrage, ja, wie man so schön sagt. Die Frage, wo sich im Moment alle, wo sich die Geister scheiden auch. Ich habe jetzt, ich habe die Situation natürlich sehr, sehr eng verfolgt. Und ich muss sagen, das ist eine der Situationen, wo ich mir persönlich am unsichersten bin, wie es genau ausgeht, wann es vorbei ist, was für einen Impact hat es, wie lange dauert es. Und das mag ich ja überhaupt nicht. Also das ist wirklich was ich gar nicht mag.
Also die Unsicherheit magst du nicht?
Diese Unsicherheit, die man jetzt spürt, das ist so eine geopolitische Situation, die so ein bisschen aus dem Ruder geraten ist. Also sonst ist es oft so, dass man sagt, geopolitische Probleme, die stören den Aktienmarkt nicht groß. Da soll man, die soll man so ein bisschen vernachlässigen. Man soll die langfristige Sichtweise nicht aus den Augen verlieren, wenn es ein großes geopolitisches Problem gibt. Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil es ja die Nachrichten dominiert. Soll man dann darauf nicht achten? Und das hat auch sehr, sehr oft immer sehr, sehr schön funktioniert. Und jetzt dieses Mal, weil es diese Straße von Hormuz ist, wo 20% unseres Öl durchgeht, wo Dünger durchgeht, wo andere Sachen durchgeht, das bringt ganz, ganz viel durcheinander. Wir sind uns, glaube ich, hoffentlich einig, dass es auch nicht wirklich nötig war. Man hatte keinen richtigen Plan und deswegen weiß man jetzt auch nicht so richtig, wie man aus der Sache rauskommt.
Also was ich interessant fand, ist ja, dass man gesagt hat, ja, in 2 Wochen ist der Krieg vorbei. Das ist schon einige Wochen darüber. Dennoch, die Märkte halten sich relativ stabil. Also klar, man sieht natürlich die Verwerfung am Ölpreis, klar. Aber dennoch, die Aktienmärkte sind relativ stabil. Wie hast du das empfunden? Kam das auch ein bisschen überraschend für dich?
Relativ stimmt. Trotzdem, wir haben, glaube ich, ich habe jetzt heute die Zahl nicht im Kopf, aber vor ein paar Tagen waren wir mal irgendwo bei 7,5% im Minus, auch beim SPI. Aber ja, man kann sagen, die ganze Welt steht still und trotzdem haben die Aktienmärkte so einigermaßen die Ruhe bewahrt. Das per se ist ja mal gut. Also ich sage immer unseren Journalisten, natürlich ist Panik nie gut und schon gar nicht, wenn man Anleger ist, immer ein bisschen den kühlen Kopf bewahren. Und das ist auch dieses Mal so. Wenn ich, und du hast es vorhin ja gesagt gehabt, er wollte eigentlich, oder Amerika wollte eigentlich in 2 Wochen wieder aus der Sache raus sein. Wie hat man das genannt? Exkursion oder so ähnlich.
Genau.
Und nun ist es halt ein längerer Aufenthalt geworden. Aber genau das ist natürlich auch das Positive. Also ich glaube, die Amerikaner per se, die setzen alles dran, so schnell wie möglich aus dieser Sache rauszukommen. Also mal eine Seite möchte so schnell wie möglich raus. Und das hoffen wir ja wahrscheinlich alle, egal ob wir nun am Aktienmarkt hängen oder in der Welt leben.
Absolut. Aber ich denke, dennoch, Amerika darf natürlich das Gesicht nicht verlieren. Also wenn sie einen Deal machen, dann muss der natürlich schon auch für sie gut sein. Sonst werden sie sicherlich nicht so schnell.
Und da kommt wieder diese Unsicherheit. Ja. Wie sieht denn so ein Deal aus? Also kommt Amerika eventuell dann noch auf die Idee? Und er hat es ja in seinen tollen Tweets schon ein paar Mal angetönt. Man kann da auch ein Business draus machen. Plötzlich wollen die Amerikaner einen Zoll in der Straße von Hormuz. Die ganze Weltordnung wird in Frage gestellt. Free Right of Passage auf den Weltmeeren. All diese Sachen, die vorher unantastbar waren, wo sich Amerika Jahrzehnte oder länger dafür eingesetzt hat, dass das aufrecht erhalten bleibt, die sind plötzlich wackelig. Und damit wackeln dann auch die Kurse an den Aktienmärkten.
Wie empfindest du aktuell die Stimmung bei den Anleger, Anlegerinnen? Also siehst du eine Panik aufkommen oder sind die jetzt eher ruhig? Stand heute.
Ja, das ist auch wieder eine Good News im Aktienmarkt. Es sind mal zwei Sachen, die ich mir anschaue. Das eine ist der sogenannte VIX. Das ist der Volatilitätsindex. Den gibt es in Amerika, den gibt es aber auch in der Schweiz. Und da stehen wir im Moment so bei 20. Und 20 ist so leicht erhöhte Unsicherheit, aber immer noch sehr, sehr okay. Also fern von Panik oder sonst was.
Fern von werden, wo wir während Corona-Krise gesehen haben.
Genau, da waren wir irgendwo über 50 oder ich weiß nicht wo. Und jetzt sind wir dann doch nur bei 20 und zwar ohne große Ausschläge. Und dann gibt's noch diesen American Individual Investor Sentiment Index. Da werden Individual Investor befragt, ob sie bullish sind, ob sie bearish sind oder ob sie neutral sind. Und ja, es ist im Moment leicht in der bearischen Seite. Aber einerseits ist es nur leicht so und dazu kommt, dass oft so ein Indikator als sogenannter Counter-Indicator gilt. Also wenn es leicht richtig bearish ist, heißt das auch oft, dass bald eine bullische Phase kommen könnte und die Aktien jetzt vielleicht gar nicht so teuer sind.
Genau, also wenn dann die Stimmung zu negativ ist, hat das eigentlich dann eher ein Kurspotenzial, dass die Kurse steigen.
Ja, genau.
Okay. Sie haben also, du hast auch kürzlich geschrieben, dass wir uns eben in einem Markt befinden, der von Unsicherheit geprägt ist, haben wir auch schon ein bisschen angetönt. Was unterscheidet diese Krise ein bisschen von den anderen Krisen? Weil Unsicherheit gibt es ja eigentlich immer beim Investieren. Also du bist auch schon lange dabei. Also das ist jetzt nichts was Neues, dass eine Unsicherheit da ist. Wodurch unterscheidet sich die jetzige Krise zu anderen Krisen?
Also es unterscheidet sich mal dadurch, dass so die klassischen Parameter, wie man berechnet oder schlussendlich auch entscheidet, ob eine Aktie nun günstig ist oder nicht, sei das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, sei das eine Gewinnsteigerung, seien das die Margen je nach Branche, dass die so ein bisschen vorübergehend zumindest außer Kraft gesetzt wurden, weil das ein geopolitisches Problem ist, das die ganze Welt betrifft und nicht ganz klar ist, wie einschneidend das langfristig sein wird. Deswegen wird das außer Kraft gesetzt. Gleichzeitig darf man die überhaupt nicht vergessen, weil das ist das wichtigste Instrument, das man hat, sind die rationalen Bewertungen der einzelnen Aktien. Davon darf man auf keinen Fall abrücken. Es fragt sich nur, wohin geht die Reise jetzt mal, sagen wir in den nächsten 12 Monaten, 6 bis 12 Monate. Da ist die Visibilität, also die Sichtweise, die Fernsicht ist einfach nicht gegeben.
Genau, weil es kommen jetzt natürlich verschiedenste Faktoren dazu, eben Ölkrise bedeutet dann auch wieder höhere Inflation. Höhere Inflation könnte bedeuten, dass die Notenbanken wieder die Zinsen erhöhen. Also wie realistisch siehst du ein solches Szenario, dass wir vielleicht sogar steigende Zinsen in diesem Jahr noch sehen werden?
Ich glaube es nicht, aber das wäre natürlich nicht gut für den Aktienmarkt, weil dann sozusagen bei Bonds dann mit höherer Verzinsung plötzlich wieder interessanter werden. Man hat eine sichere Rendite, eine einigermaßen gute und verzichtet dann je nachdem auf Aktien. Ich glaube, in Amerika wird sich das Fed schon sehr schwer tun, die Zinsen nach oben zu setzen, auch wegen dem politischen Druck. Und die SMB hätte wahrscheinlich per se nichts dagegen. Wir sind ja schon viel tiefer, können wir nicht gehen, sonst haben wir Negativzinsen. Ich denke mal, dass wir drumherum kommen. Aber ja, also wenn man die Terminmärkte anschaut, dann ist das eine realistische Möglichkeit.
Jetzt im Die Aktien waren ja jetzt eigentlich über die letzten Jahre hauptsächlich von den Tech-Werten, sage ich mal, nach oben getrieben worden. Dann ist das ganze Thema natürlich noch KI gekommen. Wie siehst du das Thema? Ist es da ein bisschen die Luft raus? Kommt das wieder? Ist das eine gesunde Konsolidierung? Wie siehst du die ganze KI-Blase, die wir doch in den letzten Monaten gesehen haben?
Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Also ich meine, das war, bevor der Krieg angefangen hat, war das absolute Thema Nummer eins. Was ist denn nun mit KI? Schenkt KI positiv ein auf der Produktivitätsseite? Wann kommt es denn? Werden alle Unternehmen viel, viel profitabler? Was bedeutet es dann für den Arbeitsmarkt? Was bedeutet das wiederum für Konsum etc.? Und das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Tech-Werte sind unter Druck geraten, teilweise ziemlich stark. Und im Prinzip fragt sich genau jetzt, wann ist der Moment, um wieder in Tech einzusteigen? Weil einige, also auch von den Magnificent Seven, ich habe mir neulich mal ein Video angeschaut, wie das die bewertet sind. Willst du raten, wie viel, oder hast du es auch gelesen, wie viele Nvidia bewertet sind im Moment, also gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis?
Wüsste ich jetzt nicht auswendig, ehrlich gesagt.
Die waren, also historisch waren Nvidia, weil die ein wahnsinnig schnelles Wachstum haben, waren die, wie man so schön sagt, teuer. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis prognostiziert am nächsten Jahr war sehr, sehr hoch. Das lag immer irgendwo zwischen 50 und 150. Und alle haben gesagt, ja, das ist schon okay, die wachsen so schnell, das schau mal nicht auf die Bewertung. Und jetzt im Moment hat Nvidia eine Bewertung von 20 und 20 ist tiefer als der durchschnittliche S&P 500 Wert. Also auf so einem Niveau für ein Unternehmen, das immer noch schneller wächst als, sag ich mal, alle anderen, da muss man wahrscheinlich schon investieren.
Das war als deiner Meinung nach eine gesunde Konsolidierung und jetzt wäre es wieder interessant, vielleicht ein bisschen auf die Tech-Werte zu schauen.
Teilweise. Ja, teilweise. Wobei ich generell immer noch rate den Anlegern, weil ich möchte nicht das schnelle Geld machen. Klar, ist cool, wenn man schnelle Geld macht, aber ich investiere auf 10 Jahre, vielleicht auch sogar auf 20 Jahre hinaus. Und da muss man im Moment wegen dieser Unsicherheit einfach defensiv investieren. Und defensiv per se heißt nicht unbedingt Tech.
Was sind so die Werte, wo du hinschaust, wenn du jetzt die Firmen analysierst, eben du hast gesagt, okay, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das ist jetzt ein Wert, der dir sehr, sehr wichtig ist. Gibt es da noch andere Punkte, wo du sagst, hey, da schaue ich genau hin bei einer Unternehmung?
Ja.
Ist es das Management, CEO? Was sind das so die?
Guter Punkt. Also, weil ich habe jetzt so gesagt, man soll sich so an diesen mathematischen Werten orientieren. Eigentlich soll man es vielleicht genau umgekehrt machen. Also man schaut sich Unternehmen an, ob die einem gefallen. Gefällt einem das Management in so einem Unternehmen? Gefällt einem das Produkt so eines Unternehmens? Und danach fängt man dann die Analyse an. Also ja, ich finde, ich würde nie in ein Unternehmen investieren, wo ich das Management nicht mag, nicht für kompetent halte, egal wie gut das Produkt per se ist. Und ich glaube, das muss erstmal zusammenkommen. Es muss irgendwas Zukunftsträchtiges sein. Und ich glaube, was am allerwichtigsten ist, dass also dieses Alleinstellungsmerkmal. Man muss irgendwas machen, was niemand anders so schnell nachmachen kann.
Also so diese sogenannten Burggrabentitel eigentlich, ja.
Absolut. Also davon gibt es natürlich nicht, die gibt es nicht wie Sand am Meer, aber wenn man mal einen gefunden hat, dann soll man dem auch treu bleiben und dann wieder die Bewertung anschauen. Irgendwann stimmt es vielleicht nicht mehr mit der Bewertung und dann muss man sich verabschieden.
Genau, weil eben die Bewertungen, die sind ja eigentlich für jedermann, jede Frau zugänglich mittlerweile. Also wie soll ich mit Informationen, die eigentlich dem Markt zur Verfügung stehen, da quasi versuchen, einen Vorteil für mich herauszuholen?
Ja, das stimmt schon, aber man ist manchmal überrascht, wie viele Leute schlussendlich doch nicht auf diese Bewertungen achten.
Einfach nach Bauchgefühl handeln.
Ja, so ein bisschen, man liest halt überall irgendwie, Tesla wird wie wild gekauft und dann kauft man auch noch Tesla und die Bewertung ist dann einem wirklich völlig egal und das kann auch mal gut gehen, aber generell langfristig fährt man damit nicht gut.
Genau, also wenn natürlich dann alle, der Nachbar, die Kollegen überall nur noch alle über Tesla sprechen, dann hat man schon auch einen gewissen Druck oder sag ich jetzt mal, denkt man sich, wieso habe ich das jetzt nicht gekauft? Ich muss jetzt auch noch investieren.
Absolut, ja, genau. Dieser Peer Pressure, den gibt es natürlich je nachdem.
Genau, das ist ja auch kürzlich geschrieben, dass eben Anlegende ihre Ängste womöglich ein bisschen übertreiben. Aber warum glaubst du, dass die Menschen im Moment so pessimistisch sind? Ist es einfach diese Unsicherheit? Ist es einfach die Tragweite auch dieser Krise, die wir vielleicht Stand heute jetzt gar noch nicht wissen, was da alles auf uns zukommen könnte?
Also wie gesagt, so pessimistisch sind sie dann nicht. Aber wenn man natürlich, sagen wir, nur die Medien liest, hat man schon das Gefühl, wo gibt es denn überhaupt das Licht am Ende des Tunnels? Und das gibt es schon. Also ich möchte mal sagen, vor diesem Konflikt waren wir auf guten Wege zu einer breiten Erholung der Weltkonjunktur. Nichts Aufregendes, aber doch, man saß sowohl in Europa als auch in Amerika, als auch in Asien. Und ich glaube, die Leute, die jetzt eben so ein bisschen unruhig sind, wie ich schon auch, aber ich nehme dann trotzdem noch einen Schritt zurück und sage, jetzt mal machen wir mal halblang, wie sieht's denn aus über die nächsten 12, vielleicht 24 Monate sogar? Und da bin ich per se gar nicht so pessimistisch, weil ich denke, es gibt jetzt so einen halben Weg aus dieser Krise raus. Ich glaube, sowohl die Amerikaner als auch die Iraner möchten irgendeinen Deal. Ich weiß noch nicht genau, wie der aussieht, vor allem nicht, wie der aussehen soll, dass die Amerika nicht das Gesicht verliert.
Und die Iraner dürfen natürlich das Gesicht auch nicht verlieren. Also das ist natürlich schon ein bisschen eine verzwickte Situation.
Ja. Sehr verzwickt, ja, absolut.
Sprechen wir noch ein bisschen über dich. Ich meine, du verbringst eigentlich deine Tage damit, CEOs zu interviewen, mit Ökonomen zu sprechen. Also du hast ja wirklich einen sehr, sehr guten Einblick in das aktuelle Marktgeschehen. Aber es gibt noch ein wichtiger Punkt, und zwar du entscheidest, welche Artikel dann wirklich auch publiziert werden. Nach welchen Kriterien gehst du da vor? Einfach die dir persönlich am besten gefallen? Oder was sind so wirklich die Kriterien, wo du sagst, hey, dieser Artikel, der kommt jetzt in die Zeitung oder dieser nicht?
Wir sind natürlich nicht nur in der Zeitung, sondern auch digital.
Digital natürlich.
Wir arbeiten, ja, wie wir so schön sagen, mobile first. Also alles, was wir schreiben, kommt zuerst mal aufs Web.
Okay.
Da unterscheiden wir, sagen wir, zwischen den Geschichten, die wir teilweise auch von einer Nachrichtenagentur übernehmen. Das ist sozusagen Bread and Butter, also die Basics, die wir den Leuten auch geben wollen. Und zwischen den Geschichten, wo wir unser eigenes Herzblut reinstecken. Früher war das wirklich so, der Chefredaktor entscheidet, der hat irgendwie, ist der Einzige, der irgendwie das genau weiß und hat das Bauchgefühl und sagt, wir müssen uns jetzt konzentrieren uns nur noch auf die Kapitalvorschriften der UBS. Das ist das einzige Thema, was uns interessiert. Heute haben wir technische Hilfsmittel sozusagen. Wir wissen dank des Internets ganz genau, was möchten die Leserinnen und Leser von uns, was finden sie spannend, wo soll man nachdoppeln. Und das schauen wir uns schon an. Das war am Anfang in der journalistischen Welt so ein bisschen No-Go. Die Leute haben sich so vor diesen Zahlen haben gesagt, ja, wir können uns nicht so leiten lassen von Zahlen. Völlig falsch, weil schlussendlich schreiben wir für unsere Leserinnen und Leser und für niemand anderen. Und wenn wir merken, dass sie ein Thema interessiert, dann doppeln wir da auch nach. Und wenn wir merken, ein Thema läuft nicht so, ja, dann kann ich als Chefredakteur mal sagen, wir machen die Geschichte trotzdem, weil es wichtig und sie muss geschrieben werden, aber es können nicht nur solche Geschichten sein.
Schaut ihr wirklich mit Zahlen, wo dann quasi beschreiben, hey, das ist momentan das Thema, wo unsere Leser eigentlich am meisten wünschen?
Ja, machen wir nicht irgendwie völlig krass. Ich sage jetzt mal, die Tageszeitung machen das wahrscheinlich nochmal dedizierter als wir, aber geht schon in die Richtung. Ja.
Eben, du hast ja deine Karriere eigentlich Ende der 90er Jahre bei der Finanz und Wirtschaft begonnen. Dann bist du nach New York gegangen, bist dann auch in London, hast du für Bloomberg gearbeitet. Kurzer Ausflug CNN Money Switzerland, bevor du wieder zurück in die Finanz und Wirtschaft gegangen bist. Hast da jemals so einen Moment gegeben, wo du für dich gedacht hast, hey, Journalismus ist wahrscheinlich nicht gerade die sicherste Berufswahl? Oder war das für dich eigentlich schon immer sicher, hey, Journalismus, das wollte ich schon immer werden und das werde ich auch bis zum Ende bleiben?
Das sind zwei verschiedene Sachen. Also ja, Journalist wollte ich schon immer werden und werde ich auch bis zum Ende bleiben. Gleichzeitig natürlich dieser Gedanke, das ist nicht der sicherste Job, der ist nicht gerade täglich vorhanden, aber wenn man realistisch ist, steckt die gesamte Medienbranche, jetzt nicht Finanz und Wirtschaft per se, in einer großen Medienkrise. Diese Transformation vom Printprodukt zum digitalen Produkt, die hat zumindest in der deutschsprachigen Welt noch niemand so richtig entdeckt, wie man das wirklich erfolgreich macht und weiterhin ein Top-Produkt anbieten kann mit einem digitalen Auftritt. Und deswegen, ja, ich glaube, also Journalismus wird es immer geben, es wird auch immer viele Journalisten geben, aber dass es so ein sicherer Job ist, das ist nicht mehr so, zumindest im Moment.
Gut, ich glaube, da gibt es auch andere Berufsgruppen, die nicht mehr so sicher sind wie früher. Also ich denke auch ein bisschen an die, an meine Berufsgruppe. Also das war, glaube ich, auch schon sicherer, als vor 2 Jahren die CS übernommen wurde. Also ich denke, da gibt es ja immer wieder so gewisse Shifts, dass eigentlich so jede Branche mal diese Wandel durchlaufen.
Genau, also und deswegen ist es umso wichtiger, dass man wirklich auch drauf hört, was das Publikum möchte. Also diese Zeiten, wo man wirklich jetzt die Kür macht und irgendwie sagt, ja, die Leser und können ja froh sein, dass es uns überhaupt gibt. Ja. Das ist echt vorbei, das muss man einfach sehen. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, schlussendlich wird das Produkt dadurch auch zu einem gewissen Stück besser.
Genau, weil ihr habt natürlich mit dem Aufkommen vom Internet, mit unterschiedlichen Medien wie YouTube, habt ihr natürlich Konkurrenz bekommen, wo dann einfach auch viel Gratis-Content verkauft wird. Und das macht es für euch natürlich dann schwierig, zu sagen, hey, bei uns müsst ihr dafür bezahlen für die Informationen, aber die sind natürlich dann auch ein bisschen solider. Also merkt ihr auch so ein bisschen den Wandel, dass auch vielleicht jetzt jüngere Leute mehr auf die traditionellen Medien zurückgreifen, um auch da ein bisschen mehr Klarheit zu haben?
Zum Glück ja. Also es, die Schweiz generell, da gibt es so jährliche Untersuchungen, hat eine der höchsten Zahlungsbereitschaften für digitale Medien in Europa. Da gibt es die nordischen Länder, die haben die höchste. Und dann kommt dann schon langsam die Schweiz. Das ist gut. Immer mehr Leute verstehen, dass wirklich gut recherchierte Inhalte einfach nicht umsonst sein können. Ist ja irgendwo auch normal. Dass man dann wirklich ein Abonnement löst und das nicht nur versteht und vielleicht auch unterstützt von der Idee her, das ist dann nochmal ein Sprung, den man braucht. Das merke ich bei mir selber auch. Also ich war, früher hatte ich eine größere Palette von Printprodukten abonniert, als ich jetzt für digitale Angebote zahle. Ich bin auch nicht von der Höhe der Zahlungsbereitschaft nicht ganz bereit, dasselbe zu zahlen wie für ein Printprodukt. Und das ist ein Prozess, der Jahre geht.
Was war deine persönlich größte Geschichte, über die du jemals berichtet hast?
Groß ist immer relativ. Also eine, die mir selbst besonders geblieben ist, das war, als ich war ja recht lange in New York als Korrespondent, bin danach nach London als Korrespondent. In London habe ich die Finanzkrise 2007/2008 erlebt und bin dann ungefähr 2010, ich weiß nicht mehr ganz genau, oder 11, zurück in die Schweiz gekommen. Und sozusagen als Abschluss von dieser Korrespondentenreise habe ich so ein Rechercheprojekt gemacht gehabt. Ich wollte sehen, ist in Amerika diese Finanzkrise vorbei? Ist man auf dem Weg wieder zur Besserung? Weil damals war Amerika noch viel mehr als jetzt wirklich die Lokomotive der Weltwirtschaft. Und wenn es in Amerika nicht weitergeht, dann geht es bei uns auch nicht weiter. Und dann bin ich 6 Wochen durch Amerika gereist, war bei 6 ganz großen Konzernen durchs ganze Land und habe gleichzeitig auch noch mit, wie man so schön sagt, den Leuten auf der Straße gesprochen, vom Automechaniker zum Restaurantbetreiber, und habe das so ein bisschen verglichen in einer großen Reportage mit, glaube ich, 8 Folgen waren das. Und das war schon sehr, sehr cool. Also da war ich zum Beispiel bei MGM Grand in Las Vegas mit dem CEO, wie er mir erzählt hat, wie sie wirklich um eine Haaresbreite in der Finanzkrise an der Pleite vorbeigeschlittert sind. Da war schon der Hubschrauber war da oben schon ready, um das Unternehmen sozusagen auseinanderzunehmen, und in letzter Sekunde noch die Finanzierung, und das war toll.
Genau, also Finanzkrise wäre auch so meine erste Krise, wo ich wirklich richtig mitbekommen habe. Ich denke, wenn man das jetzt so ein bisschen zurückarbeitet, also wir waren da schon sehr, sehr kurz vor dem Meltdown. Also da waren wir sehr, sehr kurz davor, wirklich das Geldsystem an die Wand zu fahren. Also hast du das auch bei deiner Recherche so gemerkt, wie eng das überhaupt war, dass wir da zum Glück dann auch die richtigen Entscheidungen getroffen haben, um das System doch noch am Leben zu erhalten?
Uns kommt wahrscheinlich dann auch gleichzeitig noch Credit Suisse dann noch in Sinn, sozusagen das Gleiche in ein bisschen kleiner auch nochmal, richtige Entscheidung getroffen, ja oder nein. Ich glaube, in beiden Fällen hat man im Rahmen der Möglichkeit absolut die richtigen Entscheidungen getroffen, weil es war extrem eng. Es war ja damals nicht nur Lehman Brothers, sondern das war eine ganze Kaskade von Banken, und Lehman hat man einfach sozusagen dann fallen lassen, weil na, das war halt irgendwie wie zu spät, oder eine musste es halt...
Muss es treffen.
Ja. Ich glaube, davor waren es noch ein paar kleinere, aber man denkt dann immer im Nachhinein, ja, so who cares, das hat sich ja alles wieder beruhigt, aber sowas kann echt mal ins Auge gehen, und zwar nicht nur für die Leute, die an Wall Street arbeiten, sondern für dich und mich und uns alle. Also.
Ja, ich denke, man darf eigentlich die Rolle der Banken nicht unterschätzen in der Wirtschaft, aber wenn es den Banken nicht gut geht, dann geht es eigentlich der Gesamtwirtschaft nicht gut. Das ist eigentlich wie so ein bisschen ein Spiegelbild. Du hast es kurz angetönt, Credit Suisse. Sprechen wir doch kurz über die Credit Suisse. Wie hast du eigentlich das Ganze miterlebt? Und war es für dich die richtige Entscheidung, wo man da getroffen hat, mit den Informationen, die du hast?
Im Nachhinein sind ja jetzt immer alle schlauer und ich kann es schon fast nicht mehr lesen, was jetzt alles falsch gemacht wurde damals und wer wen nicht richtig informiert hatte. Schlussendlich muss man sagen, finde ich, man hat über dieses berühmte Wochenende einen wirklich guten Job gemacht, weil man hat verhindert, dass es irgendeinen Kollateralschaden im Schweizer Finanzsystem gegeben hat. Wir haben jetzt weiterhin eine große, starke Bank. Ich finde es auch nicht unbedingt eine Monsterbank, wie man immer so schön hört. Wir haben noch einige andere große Banken, die zumindest national eine große Strahlkraft haben und auch Konkurrenz sein können. Ist nicht alles irgendwie jetzt in Ordnung plötzlich, aber ich finde, das hätte schon viel, viel schlimmer ausgehen können. Also wir haben da echt Glück gehabt.
Kann man sagen, richtig reagiert, ja.
Ja, schon. Also klar, man hätte es besser machen können. Aber ich meine, der Druck, der war immens. Also auch für Karin Keller-Sutter. Ich meine, mehr oder weniger an einem Wochenende musste die lernen, wie der Schweizer Finanzmarkt funktioniert. Die war ja noch gar nicht so lange im Amt, hat das übernommen, mehr oder weniger gerade. Und man muss dann auch sehen, wem kann man trauen, wer hat welche Agenda, wie entscheidet man. Es muss schnell gehen. Und ich glaube, unter den Umständen war das schon okay.
Ja, also ich denke, das hätte viel, viel übler ausgehen können. Nicht nur für die Schweiz, sondern eigentlich für die ganze Welt. Also
stimmt.
Wenn eine CS wirklich Konkurs gegangen wäre, möchte nicht wissen, wo wir jetzt hier stehen würden.
Also irgendwo, ich gebe dir zwei Antworten. Also das Seltsamste oder was mich immer wieder umtreibt, ist, ich glaube, das war 99 oder 2000, als ich gerade in New York angekommen war, hatte ich irgendwie von Silicon Valley, sage ich jetzt mal, so eine Einladung. Ich war damals im Overseas Press Club Mitglied und dann hatten wir eine Einladung in Silicon Valley. Und das war eine tolle Pressereise, wie man so schön sagt. Und da haben wir vier Unternehmen besucht. Das war einmal Oracle, die waren damals auch schon sehr, sehr groß, die gibt es heute ja noch. Mhm. Das war Netscape, das war der Browser, der damals schon kurz vor dem Ausstand. Ja. Das war Yahoo, die damals mit Abstand die Nummer 1 waren. Und das war Google, die damals noch wirklich niemand kannte.
Ja.
Und wir waren zuerst bei Yahoo und danach bei Google. Und bei Yahoo fand ich, da kam man rein und es sah aus wie im Backoffice von einer Bank, sage ich jetzt mal. Mhm. Also die haben da emsig in ihren Cubicles gearbeitet. Okay. Das war irgendwie ich hatte keine Energie gespürt.
Keine Dynamik, ja.
Ja, ich habe mir da irgendwie vorgestellt, da wird jetzt die Welt neu erfunden bei Yahoo damals. Und man hat irgendwie gespürt, und auch in den Präsentationen, man hat irgendwie von KPIs und so weiter gesprochen und nicht von, und jetzt erfinden wir Folgendes. Mhm. Und ich bin da rausgelaufen und habe gedacht, ich bin völlig enttäuscht. Ich dachte, das kann doch nicht sein, da entsteht jetzt die neue Welt und da funktioniert nichts.
Das ist ein Spirit nicht gefühlt.
Ja, absolut zero Spirit. Ja. Dann sind wir zu Google gegangen. Google war damals noch in so einem kleinen Bungalow, das ist mittlerweile legendär, irgendwo im Wald, ich weiß gar nicht, 25 Angestellte, wirklich noch ganz, ganz, ganz früher. Angestellte Nummer 3 war der berühmte Schweizer Urs Hölze mit seinem roten Pulli und roten Socken und seinem Hund, der hat uns dann da empfangen und hat an so einem relativ altmodischen Computer uns dort gezeigt, wie Google funktioniert, wie das so im Vergleich zu Yahoo funktioniert und wie die Suchresultate sich unterscheiden, warum es besser ist, aber ohne da groß aufzutrumpfen, aber man fühlt sich da so richtig gleich wohl und dachte, okay, ich gucke jetzt irgendwas zu, wo ich, das könnte die Welt verändern. Ich komme da raus und rufe meinen damaligen Chefredakteur an und sage, hey, ich war da bei so einem Unternehmen, das heißt Google, ich glaube, da sollten wir eine größere Geschichte drüber schreiben. Und der fragt mich dann, Google, sind denn die quotiert? Ich sage, nee, aber die werden sicherlich mal quotiert und sagte, ja, wenn sie nicht kursiert sind, dann interessiert uns das nicht. Ich habe die Geschichte nie geschrieben.
Okay.
Und dachte dann im Nachhinein, ja Mensch, also das ist ja auch so, ich war noch zu grün hinter den Ohren irgendwo. Ja. Ich hätte da sagen wollen, hey,
müssen wir unbedingt
jetzt einfach.
Ja. Also. Aber hast du dazu mal schon gedacht, dass Google wirklich so eine Macht wird, wie sie heute ist? Oder also du hast schon den Spirit gefühlt, dass da was kommen kann, aber dass es so eine Erfolgsstory wird, hast du wahrscheinlich
keine Ahnung. Also auch wenn sie damals schon über wie macht man das mit dem Advertising und so weiter gesprochen hatten, es war damals ja noch nicht mal so richtig klar, dass das Internet wirklich alles übernimmt. Ne? War schon klar, dass es it's here to stay und es wird uns irgendwie alle verändern, aber die Ausmaße konnte man echt nicht wirklich prognostizieren.
Siehst du da auch die Parallelen zu KI, dass man sagt, hey KI, ja, das wird kommen, aber wir wissen nicht, wie KI unser Leben in 20 Jahren bestimmen wird. Siehst du da gewisse Parallelen zum Internet oder sogar noch extremer? Die Möglichkeiten.
Ich sehe Parallelen und dadurch, dass wir das schon miterlebt haben mit dem Internet, können wir uns schon so ungefähr vorstellen, wo es hingehen könnte. Also ich glaube, der KI wird per se nochmal einschneidender, auch wenn es natürlich irgendwo durch auf dem Internet basiert. Und es wird die Änderungen werden auch viel, viel schneller vonstatten gehen als beim Internet, wo man doch irgendwie, das ging ja Jahrzehnte und jetzt reden wir, also ich meine, überleg dir mal, wann du das erste Mal mit Gemini gegoogelt hast. Ist noch nicht so lange her.
Das stimmt. Ne?
Und jetzt macht man nichts mehr anderes und benutzt andere Sachen. Also
ja, ja, also ich meine, die eben der technische Wandel ist ja schon extrem. Also ich meine, ich mag mich noch erinnern, früher, also da gab es ja auch noch Dossiers bei den Banken, also da waren die Daten auch nicht alle irgendwo digital. Also
Dossiers in Papier, ne?
Papierdossiers. Ja, genau. Und ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber das habe ich alles noch miterlebt. Also dieser Wandel in den letzten 20, 25 Jahren ist schon enorm und ich denke, mit KI könnte das schon noch exponentiell ja, in eine Richtung gehen, wo wir uns heute eigentlich nicht vorstellen können. Aber sehr, sehr spannend, deine Geschichte zu Google. Ich hoffe, du bist dann, wo sie quotiert worden sind, dann eingestiegen.
Kein Kommentar.
Genau. Ist übrigens auch keine Anlageempfehlung hier. An dieser Stelle kleiner Disclaimer. Sprechen wir noch ein bisschen über deinen Anlagestil. Also was sind so die Regeln, die du befolgst? Also was sagst du, hey, das sind die Regeln, die ich immer befolgt habe und mich dann auch, wo ich dann auch erfolgreich beim Investieren geworden bin. Also was ist so wichtig, abgesehen jetzt vom Management, wo du hingehst und sagst, das Management muss mir passen oder eben auch die technischen oder die fundamentalen Daten. Was kommt noch on top dazu?
Vielleicht erstmal eine ganz kurze Regel, die ich nicht befolgen würde, und zwar, weil ich früher ein bisschen so investiert hatte und damit einfach keinen Erfolg hatte. Es gibt diese Börsenregel, never catch a falling knife. Mhm. Also wenn es einem Unternehmen nicht gut geht, dann investiere nicht in dieses Unternehmen.
Ja.
Und das habe ich früher öfter mal gemacht, so nach dem Motto, das ist oder eben oft war ein Top-Unternehmen. Jetzt sieht es sehr, sehr günstig bewertet aus und auf diesem Niveau kaufe ich zu. Die Grundregel muss immer sein, bei jedem Investmententscheid, würde ich heute die Aktie nochmals kaufen oder überhaupt kaufen. Auch wenn man was verkaufen möchte, soll man nicht überlegen, und das passiert auch oft, sagen wir, ich habe 30% verloren mit der Aktie, ich sitze das jetzt aus. Mhm. Man muss sich bei minus 30% nochmal überlegen, ist die Aktie heute noch investierbar? Und wenn man dann zum Schluss kommt, nein, dann verkauft man die Aktie.
Ja.
Weil da gibt es eine andere Aktie mit dem Geld, die man kaufen könnte.
Gibt es da so ein, eben du hast gesagt, 30%, machst du das erst bei 30% Verlust oder gehst du schon vorher hin und sagst so bei 10-15%, ich muss vielleicht doch mal nochmals ein bisschen über die Bücher gehen. Gibt es da so gewisse Thresholds, wo du sagst, hey, jetzt muss ich wirklich mich nochmals um die Aktie kümmern und schauen, möchte ich die Aktie weiterbehalten oder nicht?
Ist schwer zu beantworten. Ne. Also ich würde jetzt mal so ganz lapidar sagen, bei 10-15% nein, keine Sorge machen, da muss man drinbleiben, sonst ist man im falschen Spiel. Bei 30% kommt es total darauf an, was für ein Unternehmen das ist. Also wenn es ein kleines, agiles Unternehmen ist, ja, analysieren, und 30% könnte auch bedeuten, dass man drinbleibt. Wenn es ein großer Tanker ist, der vorher schon Probleme hatte und dann nochmal 30% fällt, dann muss man schon gute Argumente haben. Weil viele Leute, they double down, wie man so schön sagt, die kaufen dann nochmal dazu, man hat einen tieferen Einstandspreis und am Schluss geht es trotzdem schief.
Ja, genau, also das ist eine alte Börsenweisheit, wie du sagst. Also ich meine, eine Aktie kann ja bis null runtergehen. Also nur weil sie 50% verloren, kann sie immer noch weiterhin 90% verlieren.
Also ich glaube, und das hat man, also wenn wir wieder bei der Credit Suisse bringen, das war das perfekte Beispiel.
Absolut.
Irgendwann kamen die Leute, ja, jetzt kostet es nur noch 5 Franken, das kann ja nicht, weiter runtergehen. Ja, doch, es kann.
Genau. Aber auch Leute im Team gehabt, die haben am Freitag haben sie noch CS-Aktien gekauft, irgendwo zu 2-3 Franken, und dann am Montag, ja, war die noch ein Bruchteil davon wert. Also das kann dann auch extrem schnell gehen, absolut, ja.
Aber vielleicht nur noch, weil du gesagt hast, du wolltest auch einen Tipp, wie man kaufen soll.
Ja.
Es ist nicht irgendwie Rocket Science, aber generell ein Unternehmen muss einen anständigen Gewinn erwirtschaften. Mhm. Also das ist für mich mal irgendwie das A und O. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Manchmal muss man, um sozusagen eine gewisse Marktposition zu erreichen, muss man auch Verlustperioden eingehen. Mhm. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Und dann bei solchen Unternehmen muss man dann wirklich eine andere, auf Englisch Trajectory, also irgendeinen anderen einen anderen Weg sehen, ja, der sowas rechtfertigt. Das, der Umsatzwachstum oder halt irgendeine Erfindung oder ein Vertrag, den man abgeschlossen hat.
Ich denke, da ist Tesla ein sehr gutes Beispiel. Die haben ja eigentlich jahrelang keinen Gewinn erwirtschaftet. Dennoch, der Aktienkurs ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Also ich bin da offen transparent. Ich habe keinen Tesla gekauft, weil ich auch gewisse Strategien habe, wo ich sage, nee, so eine Aktie kaufe ich nicht. Man hat mir jetzt persönlich nicht wehgetan, klar, wenn man sieht, wie sich Tesla entwickelt hat. Ein bisschen was im Depot wäre schon schön gewesen. Aber jetzt eben, Tesla ist so ein Sonderfall. Also hast du Tesla jetzt anders angeschaut, als jetzt, wie du anderen Firmen bewertest? Also wie siehst du Tesla? Hast du da investiert, gesagt, ich glaube an die Story?
Ja. Ich habe nie in Tesla investiert. Okay. Gleichzeitig, man muss sagen, neben dieser ganzen Analyse ist der Markt natürlich auch von der Psychologie geprägt. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Bereich, den man auch schwierig einschätzen kann. Mir persönlich ist das dann egal. Ich verpasse dann halt den einen oder anderen Einstieg, weil wenn eine Aktie von Psychologie getrieben ist, kann man auch darauf wetten. Aber man ist dem natürlich total ausgesetzt. Tesla war natürlich von der Psychologie getrieben. Da gab es ja immer diese Berechnung, wie viel ist Toyota bewertet, wie viele Autos müsste Tesla produzieren, damit sie nur annähernd dahin kommen. Dann hat man rausgefunden, ja okay, Tesla ist nicht nur ein Autoproduzent, sondern eigentlich ein Tech-Unternehmen, Datenunternehmen, und mit dem konnte man dann gewisse Bewertungsaufschläge rechtfertigen, und die Aktienstory hat geändert. Aber mir waren die Aktien von Anfang an zu risikoreich. Das war bei Nvidia anders. Das ist ein Unternehmen, das halt viel, viel früher schon schön Gewinn gemacht hat, und das sich bewiesen hat, einen größeren Vorsprung hatte auch vor der Konkurrenz. Aber auch da hätte man falsch liegen können.
Sprechen wir noch mal zum Schluss ein bisschen über dich. Wir haben gehört, du hast verschiedene Stationen gemacht, bist aber eigentlich eben schon immer im Bereich Journalismus tätig geworden. Hattest die Möglichkeit, du hast es gesagt, sogar Firmen wie Google am Anfangsstadium zu besuchen. Also du hast sehr, sehr viel spannende Menschen kennengelernt in dieser Zeit. Was hat dich am meisten beeindruckt und was hast du für dich selber als Mensch dazu gelernt, mit solch interessanten Menschen kommunizieren zu dürfen?
Also erstmal ist es natürlich ein Privileg. Also ich frage mich manchmal, wenn ich in so einer Interview-Situation bin oder auch mal jemanden so zum Kennenlernen treffe für so einen Austausch, das kommt auch immer mal wieder vor, nach Motto, warum nehmen die sich überhaupt Zeit für mich? Man sitzt da irgendwie mit ganz wichtigen Leuten zusammen und man diskutiert irgendwo auf Augenhöhe. Das ist ein extremes Privileg. Und wo ich immer dann erstaunt bin, ist, wie locker man mit solchen Leuten auch diskutieren kann. Wie, man sagt immer so blöd, wir sind ja alle auch nur Menschen und das sind wir auch. Ja. Und das kann man vielleicht so ein bisschen draus lernen. Ich glaube, man muss so ein bisschen die Hemmschwelle gegen Autoritäten und wer ist wichtiger und weniger wichtig, das würde ich mal irgendwie völlig abbauen, weil schlussendlich möchte jeder einfach ganz normal angesprochen werden, bis zu einer gewissen Grenze. Natürlich nicht einfach so auf der Straße, aber wenn es so ein Setting ist, dann muss man sich irgendwie nicht verstecken. Das kann man irgendwie auch mit für sich auf den Weg nehmen. Man kann vieles genauso gut wie jeder andere. Das sind Leute, die halt in einem speziellen Bereich ein wahnsinniges Talent haben, wo man ihnen auch das Wasser nicht reichen kann. Aber sonst wissen sie vielleicht weniger über Fußball als du und ich.
Kurz zusammengefasst, man darf eigentlich keine Angst vor solchen Leuten haben. Es sind auch, wie du gesagt hast, nur Menschen mit Gefühlen und man kann eigentlich mit diesen Menschen in einer normalen, vernünftigen Art und Weise sprechen.
Ja. Absolut. Also oft sind man denkt auch immer, die Leute sind unglaublich selbstbewusst. Auch das muss nicht der Fall sein. Also oft entsteht so ein Erfolg ja auch aus dem Antrieb, sich immer wieder beweisen zu müssen, sich selbst nicht zu genügen. Und daraus kommt schlussendlich der Erfolg.
Siehst du gewisse Parallelen bei diesen Leuten, die du jetzt interviewt hast, wo du sagst, hey, das gibt so eine Persönlichkeitsmerkmal oder irgendetwas, was all diese Leute gleich haben? Oder sagst du, hey, das sind komplett unterschiedliche Typen Menschen und vielleicht die einzige Gemeinsamkeit ist einfach einen gewissen Antrieb, um irgendein Problem zu lösen. Also siehst du da gewisse Parallelen?
Also ich sehe gewisse Parallelen und die weichen von dem ab, was man vielleicht auf den ersten Blick denken kann. Also wir kennen so Unternehmensführer wie, sagen wir, wie ein Elon Musk oder in der Schweiz wie ein Nick Hayek oder ein Peter Spuhler. Mhm. Große Persönlichkeiten, die den Raum füllen, die per se auch mal gerne im Mittelpunkt stehen. Und das ist nicht der normale CEO aus meiner Erfahrung, sondern ein guter CEO ist oft auch ein bisschen unauffälliger. Der kann zuhören, der muss schon was auf dem Kasten haben, sonst wird man nicht CEO, aber das muss man nicht jeden immer spüren lassen. Und ich glaube, das ist der bessere Chef schlussendlich, außer man ist wirklich die absolute Überfigur. Also bei gewissen Startups braucht es dann halt den, der irgendwie alle hinter sich schaut. Dieser Visionär, der auch irgendwie die Party schmeißt und dem alle folgen. Aber so per se für ein großes Unternehmen, finde ich, ist es nicht nötig.
Wenn du es nicht Journalist geworden wärst, was wäre dann, was wäre so der zweite Karriereweg von dir gewesen? Hast du dir jemals Gedanken über das gemacht?
Ja, schon. Ich wollte früher immer Sportreporter werden, wäre auch Journalist gewesen. Ja. Hab dann mal ein Praktikum gemacht und fand dann, das ist alles ein bisschen viel Sport. Sport an der Arbeit, Sport mit den Kollegen nachher noch und Sport ist auch ein sehr eindimensional. Geschrieben habe ich schon immer gerne. Ich glaube, zum richtigen Schriftsteller hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Lehrer fand ich immer ganz nett so. Ja, okay. Aber nicht nur wegen den langen Ferien. Aber
die haben ja nicht nur Ferien während den Ferien.
Das sagen
die
immer so.
Genau. Okay, aber nichtsdestotrotz, du bist happy mit dem Weg, den du gewählt hast.
Ja, bin ich schon happy. Ja.
Das ist, denke ich, das Wichtigste. Nach all den Jahren über Krisen, Blasen, Unsicherheitsberichte etc. Bist du heute optimistischer in der Zukunft als früher oder wie hat sich das so ein bisschen verändert? Weil eben diese Krisen gab es ja schon immer, diese Unsicherheiten. Nimmt man das ein bisschen gelassen auch mit der Zeit, dass man sagt, hey, diese Krisen gehören einfach, sag ich jetzt mal, zum Leben dazu?
Ja. Gut, hast du mir die Tür noch geöffnet mit dem, ob ich es gelassener nehme oder ob ich optimistischer bin, weil das ist ein bisschen Unterschied. Ja. Also ich glaube, man nimmt es per se gelassener und man darf auch nicht jetzt übertreiben, wenn man sich so umhört und da geht es mir auch nicht anders. Jeder sagt, wir befinden uns irgendwie in einer Zeit, die so umwälzend ist wie keine zuvor. Nichts bleibt mehr so, wie es gestern war und relativ wenig ist wirklich positiv. Das stimmt dann auch nur halbwegs, weil wenn man dann so ein bisschen zurückblättert in der Geschichte, dann gab es doch ähnliche Momente auch schon und wir als Menschen sind halt die Weltmeister und zum Glück sind wir das im Vergessen, was früher mal war und man denkt dann immer irgendwie nur an die tollen Sachen, die passiert sind. Und deswegen und aus dieser Erfahrung heraus kann ich zumindest das auch so ein bisschen gelassener nehmen, auch wenn ich mich total innervieren kann ab solchen Sachen, kann ich dann auch wieder einen Schritt zurück machen. Und ich glaube, das müssen wir alle, also sonst wird das nicht gut, oder?
Ist es was, wo du sagst, das ist einfach mit der Erfahrung gekommen, ein bisschen mit dem Alter, mit der Reife, dass man da auch nicht mehr so panisch reagiert, eigentlich mehr diese Gelassenheit hat, sagt, hey, ja, das gehört halt einfach dazu. Also sagst du, das ist so ein Prozess, den du durchgemacht hast.
Ist es schon, wobei ich würde es nicht nur aufs Alter zurückführen. Ich glaube, man kann irgendwie auch jung sein und alles sehr gelassen sehen. Vielleicht gibt es sozusagen dazwischen die Phase, wo man alles ein bisschen panischer sieht und dann wird man wieder gelassener. Und aber ja, es erleichtert schon so die Erfahrung, dass man auch irgendwo ja schon das eine oder andere durchgemacht hat, merkt, dass man auch wieder rauskommt und das wird hoffentlich dieses Mal ja auch so sein.
Ja, genau. Man merkt dann schlussendlich, die Welt dreht sich weiter.
Genau.
Sie haben Unlocked gehört, präsentiert von Swissquote. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, bitte hinterlassen Sie einen Daumen hoch. Und an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein, Jan Schwalbe.
Dankeschön, ja, danke sehr.
Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee, einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen, ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger bzw. eine Privatanlegerin sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen eine lizenzierte Beratungsperson konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulieren oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen von der Beratungsperson und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeitende und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank AG, reguliert durch die FINMA, Swissquote Capital Markets Limited, reguliert durch die SISEC, Swissquote Bank Europe SA, reguliert durch die CSSF, Swissquote Limited, reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services Limited, reguliert durch die MFSA, Swissquote MAA Limited, reguliert durch die DFSA, Swissquote PTE, reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited, lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa Limited, überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. Swissquote spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anlegende ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Kryptovermögenswerten.